Mein Thema heute ist also moderne Therapieverfahren beim typischen Frauenleiden Varikositas. Ich habe den Titel eigentlich nicht selbst ausgesucht, aber es ist ganz spannend, weil es wirft wirklich einmal zwei Fragen auf. Erstens, ist das wirklich ein typisches Frauenleiden? Und zweitens, sind moderne Therapieverfahren auch wirklich dann die besten? Ist es wirklich das, was uns weiterbringt? Krampfadern, ein typisches Frauenleiden, ja oder nein? Oder kommt es uns einfach nur vor, wenn Männer die längeren Röcke tragen und dann noch Kniestrümpfe dazu? Gibt es dazu Daten? Ja, es gibt Daten, zum Beispiel die Bonner Venenstudie aus 2003. Es gibt in 20-Jahres-Abständen große epidemiologische Untersuchungen, auch im deutschen Sprachraum, die sich mit der Prävalenz der Varikositas befassen. Und die letzte war im Jahr 2003. Da sind über 3000 Probanden ausgewählt worden. Das war im Großraum Bonn. Zwei Drittel waren aus der Stadt, ein Drittel vom Land, 1300 männlich, 1700 weiblich. Die Fallzahlen sind so gewählt worden, wenn man aufgrund der vorangegangenen Studie, der Tübinger Venenstudie, schon gewisse Prävalenzen und Unterschiede in männlich, weiblich, Stadt, Landbevölkerung gehabt hat und diesbezüglich einfach eine statistische Power haben wollte. So ist das ausgesucht worden. Wie ist die jetzt, was ist erhoben worden, was ist da abgelaufen? Zunächst einmal wurde eine Anamnese erhoben der Beschwerden nach einem standardisierten Fragebogen. Das heißt, die Probanden wurden befragt nach ihren Beschwerden. Das heißt, das ist eine subjektive Wahrnehmung, ein individuelles Empfinden. Und das schließt dann eigentlich auch recht schön an den Vortrag vom Herrn Professor Gavenna an, dass das offensichtlich teilweise auch unterschiedlich wahrgenommen wird zwischen Männern und Frauen. Im Weiteren ist dann eine standardisierte Beurteilung erfolgt nach der CEAP-Klassifizierung. Das ist eine klinische Klassifizierung, die danach beurteilt, ob optische Störungen, die auf venöse Störungen zurückzuführen sind, vorhanden sind beim Patienten, also wie zum Beispiel Teleangiektasien, Varizen, ein Ekzem, abgeheiltes Ulkus. Es wurde dann eine Duplex-Sonographie durchgeführt. Das ist auch ein großer Unterschied in der zu der Studie, die 1979 stattgefunden hat. Das hat es damals einfach in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Und es wurde dann auch die Lebensqualität abgefragt. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal kurz im Einzelnen an. Hier bei der Anamnese, also die Frage nach der Anamnese, Angaben zu abgelaufenen Beinerkrankungen haben bei der Beinschwellung 42% der Frauen angegeben, dass sie das gehabt haben. Krampfadern haben 36% angegeben. Gute Schwangerschaftsvarikose kommt eh nur für eine Frau in Frage. Aber im Vergleich dazu, nur 16% der Männer haben angegeben, dass sie Beinschwellungen gehabt hätten und nur 19% der Männer haben angegeben, dass sie Krampfadern haben. Bei der expliziten Frage jetzt Beinschwellung innerhalb der letzten Woche ist das hier eine Aufarbeitung altersspezifisch. Da sieht man, im Alter um die zwischen 40 und 50 geben das 10% an, das nimmt dann mit dem Alter noch zu, auf 15%. Jetzt wurde dann noch einmal wiederum anamnestisch befragt, innerhalb der letzten 4 Wochen und wieder sieht man, die Frauen geben mehr als die Männer an, ein Schweregefühl, ein Spannungsgefühl, Schwellungsgefühl. Interessant zum Beispiel beim Ulcus cruris, also dem Endstadium der Venenerkrankung, ist es bei den Männern mit 0,4 mehr als bei den Frauen, wobei da die Fallzahl schon relativ klein ist. Muss man sich überlegen, ob das dann noch wirklich auswertbar ist. Die Beinbeschwerden allgemein nehmen natürlich mit dem Alter zu. Interessant ist, dass auch schon 18- bis 19-Jährige Beinbeschwerden von 40% angeben. Also das ist eigentlich überraschend. Jetzt einmal noch kurz zu dieser CEAP-Klassifikation. C0 wären gar keine Veränderungen am Venensystem und die Überraschung, nur 10% der Probanden haben überhaupt keine Veränderungen. C1, das sind so optische Veränderungen, Teleangiektasien, Besenreißer, retikuläre Varizen, sind immerhin 60%. Eine Varikose findet sich bei 15% der Frauen, 12% der Männer, dann schon das Zeichen der chronisch venösen Insuffizienz, also ein Ödem, 14% der Frauen, 11% der Männer. Man sieht, dass sich eigentlich sozusagen, wenn das objektiviert wird, wenn der Arzt sich das wirklich anschaut, die Unterschiede geringer sind, als subjektiv in der Anamnese angegeben worden sind. Beim Endstadium, wie eben dem Unterschenkelgeschwür, letztendlich unterscheiden sich Frauen und Männer nicht. Hier jetzt noch einmal die CEB-Klassifizierung stratifiziert nach Alter und Geschlecht. Und auch da sieht man wieder, bei C2 hat man männlich ca. 14% eine Varikose, weiblich 19%. Bei den Besenreißern unterscheiden sie sich im Wesentlichen eigentlich auch nicht viel. Da ist die ländliche Bevölkerung mit 62%, 61%, städtische Bevölkerung 50 und 58. Und hier wieder C5, ein abgeheiltes Ulkus, annähernd gleich. Hier ist noch ganz interessant sozusagen, welche Stadien, die CEB-Klassifikation sagt nämlich immer voraus, dass man immer das höchste Stadium angeben muss. Das heißt, hat der Patient, der einerseits eine Varikose hat, auch wirklich ein Ödem. Und wenn man jetzt schaut, Varikose, das macht bei 25% der Männer ein Beinödem, aber bei 30% der Frauen, objektiviert. Warum wiederum, das Ulkus ist in der Ausprägung bei Männern und Frauen gleich. In der Zusammenfassung kann man sagen, dass es die Venenerkrankungen generell, ob Mann oder Frau, eine hohe Prävalenz haben. Bei Entschwellungen bei jedem fünften Mann, bei jeder sechsten Frau. Chronisch venöse Insuffizienz verhält sich in den gleichen Fallzahlen. Und Beinbeschwerden, die typisch für Gefäßerkrankungen sind, haben immerhin über 50% der Patienten betroffen. Das heißt, in der Zusammenfassung würde ich trotzdem sagen, dass das ein typisches Frauenleiden ist, beziehungsweise, dass die Frauen einfach mehr darunter leiden. Einerseits unter diesen Schwellungen und andererseits muss man natürlich sagen, dass die Frauen, und das erlebe auch ich so in der Ordination, die haben natürlich auch diesen höheren ästhetischen Anspruch, weil sie tatsächlich keine langen Röcke und immer Kniestutzen tragen, sondern eben auch mal ohne Kniestrümpfe gehen wollen. So, wir sind jetzt bei den Therapiemöglichkeiten und nähern uns dieser Frage moderne Therapiemöglichkeiten. Was kommt da eigentlich in Frage? Konservativ wäre einerseits die Kompression, das ist recht gut untersucht, auch in der Wirkung. Weitere konservative Maßnahmen, die ich hier nicht angeführt habe, sind natürlich auch Venenmedikamente, die man oral oder lokal applizieren kann. Da ist die Datenlage eher dünn, aber sie wirken auch. Klassisch operativ. Und dann die sogenannten modernen Verfahren, die so in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen sind, beziehungsweise die in den letzten 10 Jahren auch eine Renaissance erlebt haben, sind endoluminales Verfahren, Laser, Radiofrequenz. Ganz interessant, seit ungefähr 2 Jahren auf dem Markt eine Methode, die mit einem Superkleber arbeitet. Es gibt auch Methoden, die das Endothel mittels Dampf schädigen und es dadurch dann zu einer Verklebung kommt. Und eine eigentlich klassische Methode, die aber in den letzten 10 Jahren in meiner Renaissance erlebt hat, ist diese Verödungsbehandlung mit dem Edoxysclerol. Die Substanz heißt Polytocanol und das ist zugelassen hier bei uns in Österreich und auch sonst im deutschsprachigen Raum. Wenn wir jetzt kurz zurückschauen, weil wir ja sagen, okay, moderne Therapie, was hat es eigentlich davor gegeben und wann? Also erste Erkenntnis über die Wirksamkeit der Kompressionstherapie bei venösen Beinlehnen sind schon im 18. Jahrhundert beschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts hat dann Babcock die Crossektomie und das Stripping beschrieben, also das Absetzen der Vena saphena magna an ihrer Einmündungsstelle in die tiefe Vene und danach noch über kleine Schnitte die Seitenäste, die Seitenastexarese. Er beschreibt in dieser Erstoperation allerdings die Entfernung der ganzen Vena saphena magna, ist dann modifiziert worden. In den 30er Jahren ist dann eigentlich zufällig entdeckt worden, dass gewisse Substanzen, die intravenös verabreicht werden, zu einer Verödung der Vene führen und die Vene sich dann verschließt und da ist dann jemand auf den Gedanken gekommen, aha, das könnte man vielleicht auch therapeutisch nutzen. Und um 1940 hat dann Orbach erstmals eine Verödung mit Polytocanol beschrieben und zwar damals mit der Airblock-Technik. Der hat vor der Applikation des Verödungsmittels eine Luftblase in die Vene appliziert, sodass das Verödungsmittel nicht zu schnell weggespült wird. Später, um 1950, hat er dann auch ein Aufschäumen schon beschrieben. Es hat sich dann aber in den darauffolgenden Jahren gezeigt, dass es doch, also wenn man größere Venen behandelt hat, zu relativ vielen Rezidiven gekommen ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Technik nicht ausreichend ausgereift war und dass es auch nicht die Sonographie gegeben hat, um sowas ultraschallgezielt zu machen. Um 2000 sind dann sehr viele eben endoluminale thermische Verfahren auf den Markt gekommen, primär der Laser, dann Radiofrequenz. Die Schaumsklerosierung hat eine Renaissance erlebt, in Zusammenspiel eben mit einer ultraschallgezielten Behandlung. Es kommen dann wirklich eine Reihe von Katheter auf den Markt, wie zum Beispiel der Clary Vein Occlusion Katheter. Das ist ein langer Katheter, den man ganz in die Vene vorschieben kann und der dann auch wieder ein Polytocanol an, vor die Einmündungsstelle legt, dann noch rotiert, das Endothel so schädigt. Auch ein interessantes Verfahren, hat aber, glaube ich, in Österreich nicht so eine Verbreitung gefunden. Ganz interessant ist dieses endoluminale Verfahren, wo mit einem Superkleber verklebt wird, also mit dem Cyanoacrylatkleber. Und jetzt, 2012, ist eine israelische Firma auf den Markt gekommen mit einem Stent, der in Kombination auch mit der Schaumsklerosierung verwendet wird, der verhindert, dass das Schaumsklerosierungsmittel ins tiefe System geht, weil das ist ja immer das Risiko, wenn man eine Stammvarize damit behandeln möchte. Wir sehen also, es gibt eine Vielzahl an Therapieoptionen, die bis heute parallel nebeneinander bestehen. Die Frage ist jetzt, warum? Einerseits wünschen sich die Patienten natürlich zunehmend minimalinvasive Verfahren, fordern das auch ein. Zweitens, das kann man eigentlich in allen Feldern sehen, wenn eine Erkrankung eine hohe Prävalenz hat, fordert das die Industrie natürlich heraus, viele neue Produkte auch auf den Markt zu bringen, weil man kann da natürlich auch gut Geld verdienen damit. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, dass die Varikose zwar therapierbar ist, letztendlich aber nicht heilbar. Und das fordert natürlich auch alle Behandler immer wieder heraus, sich zu überlegen, könnte man es noch anders machen, könnte man es noch besser machen, kombinieren wir dieses mit diesem. Und so kommt es letztendlich zu dieser Vielzahl an Therapieoptionen. Jetzt in den letzten 10 Jahren war ich auf vielen chirurgischen und gefäßchirurgischen Kongressen und kann wirklich sagen, auf jedem dieser Kongresse, egal im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Deutschland oder auch nicht deutschsprachiges Ausland, gibt es immer eine Venenstudie, wo es dann richtig eine Schlacht gibt, wo die Konservativen sagen, es darf nur operiert werden, es muss dieser Vena wirklich ligiert werden, alle Seitenäste müssen ligiert werden. Und dann setzen sich welche hin und schreien hinaus und sagen, nein, davon kommt das Rezidiv, weil sie dort eine Wunde setzen, weil sie eine Neoangiogenese machen. Und diese zwei Gruppen stehen sich gegenüber und sie können sich nicht beweisen, wer recht hat. Ja? Ich habe jetzt exemplarisch eine Studie herausgenommen aus dem Jahr 2011, ist im British Journal of Surgery erschienen, eine randomisierte Studie, die verglichen hat die endovenöse Laserverödung, die Radiofrequenztherapie, Schaumsklerosierung oder eben das chirurgische Vorgehen. Was ist dabei jetzt herausgekommen? Gesamt, das waren 500 Patienten, 580 Beine. Erste Frage des Outcomes war, was ist mit der Safena Magna, ist sie zu oder hat sie einen Reflux in der Lasergruppe 7, in der Radiofrequenzgruppe 6. Höchste Versagensquote hat die Schaumsklerosierung gehabt und immerhin auch bei der OP 4, was sich der ambitionierte Chirurg eigentlich nie erklären kann und sich denkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Schwerwiegende Komplikationen, eine Pulmonalembolie in der Schaumsklerosierung, eine tiefe Venenthrombose bei der Operation. Die Frage ist immer, warum der Patient eigentlich diesen minimalinvasiven Eingriff möchte. Klar, der möchte weniger Schmerzen haben. Und da sieht man interessanterweise, und das ist aber in einigen Studien beschrieben, dass der Laser da gar nicht so gut wegkommt. Vielleicht liegt es daran, dass da relativ hohe Temperaturen verwendet werden im Vergleich zur Radiofrequenz, wo nur 60 bis 100 Grad appliziert werden. Das heißt, der Laser und die Operation hatten die höchsten Schmerzwahrnehmungen, Radiofrequenz und Schaumsklerosierung weniger. Die Rückkehr zur Normalfunktion ist am kürzesten auch bei der Radiofrequenz und bei der Schaumsklerosierung und die Krankenstandstage sind auch am kürzesten bei der Radiofrequenz und der Schaumsklerosierung, wobei da ein sehr weiter Range ist. Da gibt es Leute, die haben einen Tag und da gibt es Leute, die haben 30 Tage, sodass diese Statistik vielleicht nicht so aussagekräftig ist, wenn der Mittelwert jetzt 3,6 rauskommt. Da gibt es auch viele Untersuchungen, dass Angestellte länger Krankenstandstage haben und die Selbstständigen sehr schnell wieder arbeiten gehen. Also es ist auch sehr von den persönlichen Bedingungen abhängig. So, die Frage ist jetzt aber die Methodenwahl. Wie, für wen ist welche Methode geeignet und was kann man eigentlich mit welcher Methode erreichen? Wenn man sich jetzt dieses Bein anschaut, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass es nicht reichen wird, einfach nur einen Laser oder einen Radiofrequenzkatheter die Vena Saphena Magna hinaufzuschieben, weil der Patient hat eine ausgeprägte Seitenastvarikose. Das heißt, man wird auf jeden Fall ein weiteres Verfahren dazu nehmen müssen. Das heißt, der erste Punkt ist einfach wirklich die Atervarikose. Der zweite ist aber auch wirklich das Alter und der Gesundheitszustand des Patienten. Man wird vielleicht bei einem 75-Jährigen, der noch einen Behandlungswunsch hat, eher einen Kompromiss bezüglich der Therapie eingehen als bei einer 35-Jährigen, wo ich nicht möchte, dass die in den nächsten 30 Jahren oder früher ein Rezidiv hat. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Erwartungshaltung des Patienten, weil es Nebenwirkungen der Methoden gibt, wo ich sagen kann, na, wenn ich das alles schaumsklerosiere, werden sie ganz viele Dunkelverfärbungen haben. Die Kosten sind manchmal auch ein Faktor, weil nicht alle Therapien in Österreich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Und dann muss man sich auch wirklich als Behandler noch überlegen, mit welchem therapeutischen Aufwand kann ich ein Maximum an Wirkung erzielen. Ja? Weil vielleicht ist für so einen Patienten wirklich die Vollnarkose und die OP am vernünftigsten, auch wenn das eine 100 Jahre alte Methode ist. Kann sein, dass das vernünftig ist. Gut, bevor ich jetzt die Methode wähle, zur Diagnostik. Vor jeder Venentherapie muss ein bildgebendes Verfahren stattfinden. Das steht so in den deutschen, also in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Ganz klar steht hier ein bildgebendes Verfahren. In Österreich ist es aber jetzt wiederum so, dass es keine gesetzliche Krankenkasse gibt, die zum Beispiel die Duplexsonographie als Diagnosemaßnahme für eine venöse Insuffizienz die Kosten übernehmen würde. Das heißt, wenn der Patient sich das jetzt nicht leisten kann und das nicht zahlen kann, dann kommt eigentlich nur eine Phlebografie in Frage. Die hat halt den Nachteil, dass sie invasiv ist, dass man Kontrastmittel braucht. Der Vorteil ist aber auch, dass der Patient seine Bilder nehmen kann und die mit überall hintragen kann. Sie ist nicht untersucherabhängig oder nur gering, ist jedes Mal nachvollziehbar. Während eine Duplexsonographie, da muss der, wenn zum Beispiel der, der die Duplexsonographie macht, nicht der ist, der nachher dann auch behandelt und operiert, muss sich der Behandler schon sehr auf den Kollegen verlassen, dass das stimmt, was er da hineingeschrieben hat. Ja? Zum Beispiel bezüglich der Frage, ob das tiefe Venensystem offen ist. Wir springen jetzt zur Therapie. Konservative Therapie ist nicht die modernste, kommt aus dem 18. Jahrhundert. Da hat es jetzt im Februar eine Auswertung von dieser Bonner Venenstudie gegeben. Und da ist ganz interessant, wie wenig das eigentlich verordnet wird. Das entspricht eigentlich nicht meiner Wahrnehmung. Ich schlage es nämlich jedem Patienten, beziehungsweise ich habe mehr Patientinnen als Patienten in meiner Ordination, vor. Und ich höre immer nur ein Nein. Es möchte einfach niemand haben. Ich meine, ist auch ein bisschen nachvollziehbar. In dieser Untersuchung ist es rausgekommen, dass es überhaupt nur sehr selten verordnet wird. Also dass selbst bei C4 bis C6 Stadien, wo man ja wirklich eine Indikation für die Kompression hat, nur zu 27% verordnet worden sind. Frage ist allerdings, was mir auch hinterfragen muss, Patienten sagen ja oft einmal, nein, das hat mir keiner gesagt, nein, ich wurde nicht aufgeklärt, also da wird schon auch ein bisschen ein Bias drinnen sein. Die Wirkung ist gut, fast 2/3 oder fast 3/4 geben eine Besserung der Beschwerden an und wenn die Patienten prinzipiell das verordnet bekommen und eine Dauerindikation haben, sind die auch recht compliant und tragen das zu 75%. Aber die Konklusion aus dieser Untersuchung ist, dass es eigentlich da eine Unterversorgung gibt mit medizinischer Kompressionstherapie. Die Sklerosierungstherapie, die wird sehr viel nachgefragt von den Patienten, weil sie ambulant durchgeführt werden kann. Also da stellt man sich vor, das ist ganz was Minimalinvasives, erlebt wirklich eine Renaissance in den letzten 10 Jahren, hat auch eine Erweiterung des Indikationsspektrums erfahren. Gibt es auch eine aktuelle Leitlinie jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, dass man die Vena Saphena Magna und die Vena Saphena Pava auch behandeln darf. Es gibt einige absolute Kontraindikationen, relative Kontraindikationen, zum Beispiel ein bekanntes symptomatisches PFO, weil ja ein Schaum appliziert wird. Ja, es könnte also dazu Embolien zerebral kommen. Letztendlich ist aber nirgends in der Literatur beschrieben, dass ein bleibender neurologischer Defekt produziert worden ist. Was aber durchaus vorkommen kann, sind einmal so migräneartige Symptome, Sehstörungen. Wichtig ist, das ist ein aufklärungsbedürftiger Eingriff, auch wenn dann nur gespritzt wird. Wegen der doch vorhandenen Risiken und Nebenwirkungen. Zugelassen ist eben dieses Polytocanol, flüssig oder aufgeschäumt, in unterschiedlichen Konzentrationen für die unterschiedlichen Diameter. Wichtig ist, dass der Behandler gute Kenntnisse in der Duplexsonographie hat. Und das Letzte, die Mengenlimitation von 10 Milliliter, gibt einem auch eine Vorstellung, warum es nicht immer eine Methode der Wahl ist. Mit 10 Milliliter kann man nicht ein ganzes Bein machen, sondern braucht dann eine Menge Sitzungen. Klassische Indikation, wie gesagt, Seitenäste, retikuläre, Teleangiektase und Besenreißer. Wenn die Frauen im Urlaub die schönen Beine haben wollen, ist es jetzt zu spät. Das empfiehlt sich im September zu beginnen. Was für Risiken hat das? Und ich mache die Erfahrung, dass eigentlich bisher kaum aufgeklärt worden ist. Es kommen Patienten, die sagen, ich habe das gehabt. Die waren alle nicht aufgeklärt. Es können Hautnekrosen entstehen. Pigmentierungen ist gerade bei der Patientin, die eine ästhetische Behandlung haben möchte, ist es wesentlich. Die muss darüber aufgeklärt sein. Es können so kleine rötliche Äderchen entstehen. Ganz wesentlich ist, Kompressionstherapie nach der Behandlung hat eine gute Evidenz und keine Sonnenexposition danach. Die endoluminalen thermischen Verfahren, Laserradiofrequenz, eignet sich nicht für jede Großdeformation. Wenn man hier sehr viele Seitenäste hat, kann man davon ausgehen, dass man bald ein Rezidiv hat. Geschlängelte Seitenäste kommen oft nicht in Frage und der Laser zum Beispiel, den kann man am Unterschenkel nur eigentlich nicht einsetzen, weil der Nervus saphenus parallel dazu verläuft und es zur Parästhesien kommt. Wie gesagt, ein ganz interessantes Verfahren, noch das Klebeverfahren, Cyanoacrylat. Das ist der Superkleber, der wird in den USA, ist er ursprünglich entwickelt worden in den 60er Jahren im Vietnamkrieg, als Wundkleber, also an und für sich die Anwendung im Körper ist gut erprobt, Vorteile für den Patienten, keine Kompressionstherapie und man kann das auch ohne Tumeneszenzanästhesie machen. Der Nachteil ist momentan, es ist noch sehr teuer und es gibt wenig Erfahrungen, weil es erst eine Studie gibt mit einem Einjahres-Follow-up. So, zusammenfassend, die moderne Varizentherapie ist die Wahl der individuell besten Methode unter Berücksichtigung der verfügbaren Evidenz und der Patientenbedürfnisse. Und das erfordert natürlich vom Behandler die Kenntnis mehrerer Methoden, denn, wie wir alle wissen, if you only have a hammer, everything looks like a nail. Danke für die Aufmerksamkeit.